Manche Kapitel der Bibel wirken auf den ersten Blick wie ein Einschub, der nicht recht in den Fluss der Geschichte passt. So ist es auch mit 2. Mose 18. Zwischen dem Sieg über Amalek und der Offenbarung am Berg Gottes steht eine Begebenheit, die wie ein Fremdkörper wirkt. Doch gerade hier öffnet Gott einen Blick in sein Herz, er zeigt, wie sein Reich konkret aussieht, wenn sein Volk aus der Knechtschaft herausgeführt, das Fleisch überwunden und für seinen Bau vorbereitet wird. Vom besiegten Fleisch zum erfahrbaren Königreich. Nachdem Amalek das Volk im Rücken angegriffen hat, steht Israel an einem Wendepunkt. Amalek ist mehr als ein historischer Stamm, er ist das Gesicht des Fleisches, das den Weg mit Gott sabotiert, gerade wenn das Volk aus der Knechtschaft herausgeführt ist und in der Wüste lernt, von Gott zu leben. Die Niederlage Amaleks unter erhobenen Händen und mit der Ehrenstütze des Gebets markiert, dass Gott selbst mit dem Fleisch ins Gericht geht. Er duldet keinen stillen Mitläufer, der seine Führung ständig untergräbt. Wo der Herr in einem Menschen oder in einer Gemeinschaft das Fleisch ans Licht bringt und unter das Kreuz stellt, entsteht ein leerer Raum, etwas Altes ist gestorben, aber das Neue ist noch nicht sichtbar. Genau diesen Zwischenraum füllt Gott, indem er in 2. Mose 18 ein späteres Ereignis vorzieht und zwischen die Schlacht gegen Amalek und die Offenbarung am Sinai stellt. Er zeigt damit eine geistliche Reihenfolge, auf das Gericht über das Fleisch folgt nicht ein freier Raum zur Selbstverwirklichung, sondern die Ordnung seines Königreichs. In 2. Mose 17 wird Amalek besiegt. Das bedeutet, dass das Fleisch unterworfen wird, dass das Volk Gottes daran hindert, mit ihm weiterzugehen. Nach der Niederlage Amaleks ist etwas nötig, das das Königreich Gottes darstellt. Unter göttlicher Inspiration fügte Mose ein Ereignis ein, das später geschah, um die Lücke zwischen Kapitel 17 und 19 zu füllen und uns zu zeigen, dass in Gottes vollständiger Errettung das Königreich nach der Niederlage und Unterwerfung des Fleisches kommt. Nach der Niederlage Amaleks ist das Königreich für den Aufbau der Wohnung Gottes auf der Erde erforderlich. Das Neue Testament beleuchtet dieselbe Bewegung. In den Werken des Fleisches zeigt sich eine innere Herrschaft, die mit Gottes Reich unvereinbar ist. Darum heißt es in Galater 5,21, dass, die solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wo das Fleisch Regie führt, bleibt das Reich Zukunftsmusik, man kann seine Sprache sprechen, aber nicht in seiner Wirklichkeit leben. Wenn jedoch Christus uns mit seinem Kreuz erreicht, wenn wir lernen, unsere alte Eigenmacht im Licht seiner Vollendung zu sehen, bekommt der Geist Raum, und mit ihm tritt die gegenwärtige Seite des Reiches hervor. Dann erfährt man nicht nur Vergebung, sondern eine neue Ordnung des Herzens, Gedanken, Beziehungen, Entscheidungen kommen unter die sanfte, aber reale Herrschaft Gottes. So wird verständlich, warum Gott die Niederlage Amaleks und das Bild eines geordneten königlichen Lebens so eng verbindet. Die Kreuzigung des Fleisches ist die Tür, jenseits dieser Tür beginnt das Haus, in dem Gott wohnen will. Diese Verbindung ist nicht abstrakt. Wer erlebt, dass bestimmte alte Reaktionsmuster tatsächlich ihre Macht verlieren, spürt zugleich etwas von königlicher Würde und Ruhe, die vorher nicht da war. Es ist, als würde Gott sein Volk aus dem Inneren Durcheinander heraus in eine neue Ordnung stellen. Die Worte an Israel am Anfang von 5. Mose fassen diese Bewegung in einer klaren Aufforderung zusammen. Der Herr, unser Gott, redete zu uns am Horeb und sprach, lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Wendet euch, brecht auf und zieht zum Gebirge der Amoriter. Das Fleisch festigt gerne das Lager rund um alte Berge, selbst wenn diese geistliche Erfahrungen markieren. Das Reich dagegen drängt weiter, unter Gottes Führung, hinein in das gute Land seiner Absicht. Wo diese Linie verstanden wird, erhält das persönliche Ringen mit dem Fleisch einen weiteren Horizont. Es geht nicht nur um moralische Besserung oder um ein reineres Gewissen, sondern um den Weg, auf dem Gott sein Volk in ein erfahrbares Königreich hineinführt. Wer innerlich an der Kreuzigung des Fleisches beteiligt wird, wird zugleich in eine Gemeinschaft hineingezogen, in der Gottes Herrschaft Gestalt annimmt, im Umgang miteinander, im Hören auf sein Wort, im gemeinsamen Tragen von Lasten. Diese Perspektive bewahrt davor, am Kampf gegen das Fleisch zu verzweifeln. Gerade dort, wo Gott etwas abschneidet, bereitet er Raum für seine königliche Gegenwart. In dieser Hoffnung lässt sich weitergehen, auch wenn die Niederlage Amaleks in uns selbst nicht in einem Tag vollendet ist. Der Herr, unser Gott, redete zu uns am Horeb und sprach, lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Wendet euch, brecht auf und zieht zum Gebirge der Amoriter und zu allen ihren Nachbarn in der Ebene, auf dem Gebirge, in der Niederung und im Süden und an der Küste des Meeres, in das Land der Kanaaniter und zum Libanon, bis an den großen Strom, den Euphratstrom. Von denen ich euch vorhersage, wie ich euch auch zuvor gesagt habe, dass, die solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Verbindung von Kreuz und Königreich zeigt, dass jede echte Überführung des Fleisches ein Anfang und kein Ende ist. Wo der Herr Bereiche in uns ans Licht bringt und unter seine richterliche Gnade stellt, öffnet er zugleich einen Raum, in dem sein Reich erfahrbar wird, in neuen inneren Entscheidungen, in versöhnten Beziehungen, in einem Miteinander, das nicht mehr von Rechthaberei beherrscht wird. So wird der Kampf gegen das Fleisch von einer bloßen Abwehrschlacht zu einem Weg, auf dem Gott seine Herrschaft vertieft und sein Haus baut. Wenn das Reich kommt, Völker und Gemeinde im Bild. Unmittelbar nach der Niederlage Amaleks erscheint eine unerwartete Gestalt, Jethro, der priesterliche Schwiegervater Moses aus Midian. Er kommt nicht als Gegner oder Zuschauer, sondern als einer, der wahrnimmt, was Gott mit seinem Volk getan hat, und darauf reagiert. In den Worten von 2. Mose 18 preist er den Herrn für die Rettung aus der Hand des Pharao und der Ägypter, erkennt die Überlegenheit des Gottes Israels an und bringt Opfer dar. So wird Jethro zu einem lebendigen Bild für Menschen aus den Völkern, die durch Gottes Handeln unter seinem auserwählten Volk aufwachen und anfangen, den wahren Gott zu suchen. Die Niederlage des Feindes und die Befreiung des Volkes bleiben nicht ohne Resonanz außerhalb Israels, sie wecken Gottesfurcht und Anbetung über die Grenzen des Volkes hinweg. Die Bibel zeigt auch, dass, wenn das Königreich als Folge der Niederlage von Gottes Feind kommt, die Heiden, die Gott suchen, kommen werden, um ihn anzubeten. Diese Heiden werden durch Jethro dargestellt. Jethro, der Schwiegervater Moses, war Priester in Midian. Nach Richter 6:3 standen die Midianiter den Amalekiter nahe. Die Midianiter und die Amalekiter waren in gewissem Maß miteinander vermischt. Nachdem die Amalekiter besiegt worden waren, kamen einige der Midianiter in sehr gottesfürchtiger Weise zu Gottes Volk. Jethro war nicht Priester von Götzen, sondern von dem wahren Gott. Er pries Gott, betete Gott an und brachte Gott Opfer dar. Daher steht Jethro für die Heiden, die sich Gott zuwenden und im Königreich zu Gott suchen werden. Damit zeigt sich eine wesentliche Eigenschaft des Reiches Gottes, es zieht an. Wo Gott regiert, bleibt nichts hermetisch abgeschlossen. Seine Ordnung unter seinem Volk wird zum Signal für Suchende von außen. Schon im Gesetz wird angedeutet, dass Gottes Weg mit Israel nicht zur Abschottung gedacht ist. So heißt es in 5. Mose Kapitel 1 Verse 10 bis 11, der Herr, euer Gott, hat euch zahlreich werden lassen, und siehe, ihr seid heute wie die Sterne des Himmels an Menge. Der Herr, der Gott eurer Väter, füge zu euch tausendmal, wie ihr seid, hinzu und segne euch, wie er zu euch geredet hat. Die Sterne des Himmels leuchten nicht nur für sich selbst, sie werden gesehen. Im Licht des Neuen Testaments wird Jethro so zu einem Vorläufer all jener aus den Nationen, die durch das Wirken Gottes in Israel und durch den verworfenen, dann verherrlichten Christus angesprochen werden und in die Anbetung des wahren Gottes hineingerufen sind. Neben Jethro steht Zippora, die heidnische Frau Moses, als stilles, aber sprechendes Symbol. Sie ist mit Mose verbunden, während Israel ihn lange nicht erkennt und seine Berufung in Frage stellt. In dieser Konstellation lässt sich ein Hinweis auf Christus und die Gemeinde aus den Nationen erkennen, während Israel seinen Messias verwirft, gewinnt Christus eine Braut aus den Völkern. Die Gemeinde entsteht nicht am Rand des Reiches, sondern im Mittelpunkt seiner Bewegung, als Gemeinschaft, die unter der Königsherrschaft Christi lebt, lange bevor Israel als Ganzes diese Herrschaft anerkennt. So verbinden sich in Jethro und Zippora zwei Linien, die anbetende Hinwendung der Völker und die Bildung einer neuen, gemischten Gemeinschaft unter der Herrschaft Gottes. Wenn Gott sein Reich aufrichtet, wird die Gemeinde zur sichtbaren Ausdrucksform dieser Herrschaft und diese Gemeinde ist von Anfang an weit größer als eine ethnische oder kulturelle Gruppe. Die Geschichte mit Jethro lässt erahnen, wie Gottes Ordnung unter seinem Volk zum Brennpunkt wird, an dem Menschen aus ganz anderen Zusammenhängen innerlich aufmerken. Nicht die Stärke Israels zieht Jethro an, sondern die Treue und Macht des Gottes Israels. In ähnlicher Weise ist es heute nicht die imponierende Gestalt der Kirche, sondern das leise, beständige Wirken Gottes in ihr, das Suchende aus den Völkern berührt. Darin liegt eine stille Ermutigung, Gottes Reich hat die Kraft, Grenzen zu überschreiten und Fremde zu Mitbürgern zu machen. Der Herr, euer Gott, hat euch zahlreich werden lassen, und siehe, ihr seid heute wie die Sterne des Himmels an Menge. Der Herr, der Gott eurer Väter, füge zu euch tausendmal, wie ihr seid, hinzu und segne euch, wie er zu euch geredet hat. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Nichtbürger, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen. Jethro und Zipporah erinnern daran, dass Gottes Königreich nicht nach innen gekehrt ist. Wenn der Herr in seinem Volk ordnet, reinigt und seine Gegenwart vertieft, schafft er zugleich einen Raum, in dem Suchende aus den Völkern ihren Platz finden können. Die Gemeinde lebt dann nicht aus dem Bemühen, attraktiv zu erscheinen, sondern aus der Realität der Herrschaft Christi. Wo diese Realität sichtbar wird, in Versöhnung, im gemeinsamen Tragen von Lasten, in schlichten Gästen der Anbetung, beginnt das Reich Gottes leise auszustrahlen und Menschen von außen werden zu Mitbürgern der Heiligen. Göttliche Ordnung unter der Hauptschaft Christi. Das Gespräch zwischen Jethro und Mose öffnet den Blick auf die innere Struktur des Reiches Gottes. Mose ist erschöpft, vom Morgen bis zum Abend sitzt er da, um alle Anliegen und Streitfragen des Volkes allein zu tragen. Jethro beobachtet dies mit geistlichem Gespür und spricht aus, was sich abzeichnet, diese Form der Leitung wird sowohl Mose als auch das Volk zermürben. Sein Rat, fähige Männer über Tausende, Hunderte, Fünfziger und Zehner einzusetzen, ist mehr als ein praktischer Organisationsvorschlag. Er zeichnet ein Bild einer gegliederten, aber einheitlichen Ordnung, in der Verantwortung geteilt und Autorität nicht konzentriert, sondern vermittelt wird. 5. Mose Kapitel 1 Vers 13 erinnert an diesen Schritt, bringt weise und verständige und anerkannte Männer für eure Stämme, dass ich sie als Oberhäupter über euch einsetze. Weisheit, Verständnis und Anerkennung im Volk werden zu Kennzeichen geistlicher Verantwortung. Wenn ich auf diese Sache hinweise, dann mit dem Ziel, deutlich zu machen, dass Jethros Vorschlag sehr positiv war. Er zeigt die Ordnung unter göttlicher Autorität im Königreich Gottes. Er macht uns klar, dass es im Königreich Gottes keine Unordnung gibt. Vielmehr ist unter dem Hauptsein Christi, das durch Mose dargestellt wird, alles geordnet. Unter dem Hauptsein Christi ist alles und jeder an seinem Platz. In dieser Struktur bleibt Mose das Zentrum der Berufung und der Vermittler der göttlichen Weisung. Er ist ein Vorschatten auf Christus, das Haupt der Gemeinde. Unter ihm stehen die vielen Verantwortlichen, die das Volk im Alltag begleiten. Hier zeigt sich, wie Gottes Königreich Ordnung denkt, nicht als starres System, sondern als lebendige Verkörperung des Hauptseins Christi in vielfältigen Diensten. Jethros Vorschlag wird von Gott nicht als menschliche Einmischung zurückgewiesen, sondern im weiteren Verlauf bestätigt, als der Herr in 4. Mose 11,70 Älteste beruft und seinen Geist auf sie legt. Die äußere Ordnung und die innere Ausrüstung durch den Geist gehören zusammen. Ohne Ordnung wird die Last zu schwer, ohne Geist wird die Ordnung kalt. Auffällig ist, dass diese Ordnung ausdrücklich an die Gerechtigkeit des Gerichts gebunden wird. Mose erinnert die eingesetzten Richter an ihren Auftrag, ihr sollt im Gericht nicht die Person ansehen, den Kleinen wie den Großen sollt ihr hören. Ihr sollt euch vor niemandem fürchten, denn das Gericht ist Gottes Sache. Im Königreich Gottes ist Autorität niemals Selbstzweck. Sie steht unter der heiligen Verpflichtung, Gottes Maßstab der Gerechtigkeit wiederzuspiegeln, ohne Ansehen der Person, ohne Furcht vor Menschen. Damit wird deutlich, die Ordnung des Reiches wird dort sichtbar, wo Verantwortungsträger nicht ihre Position sichern, sondern bereit sind, unter dem Blick Gottes zu entscheiden, auch wenn dies unbequem ist. Im Licht des Neuen Testaments verlagert sich diese Ordnung nicht in einen abstrakten Himmel, sondern wird in der Gemeinde konkret. Christus ist das Haupt seines Leibes, und er verleiht der Gemeinde Gaben, die zur Auferbauung dienen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Unter seiner Hauptschaft ordnen sich Dienste, Charismen und Aufgaben in einer Weise, die ein Einzelner nie leisten könnte. Das Bild der Oberen über Tausende, Hunderte, Fünfziger und Zehner hilft, übergemeindliche, gemeindliche und kleine Zusammenhänge nicht gegeneinander auszuspielen, sondern als abgestufte Ausdrucksformen derselben königlichen Ordnung zu verstehen. Wo diese Ordnung angenommen wird, muss niemand alles sein und alles tun, Lasten werden geteilt, und Christus bleibt der, von dem alle Leitung herkommt. Bringt weise und verständige und anerkannte Männer für eure Stämme, dass ich sie als Oberhäupter über euch einsetze. Ihr sollt im Gericht nicht die Person ansehen, den Kleinen wie den Großen sollt ihr hören. Ihr sollt euch vor niemandem fürchten, denn das Gericht ist Gottes Sache. Die göttliche Ordnung unter der Hauptschaft Christi zeigt, dass das Gemeindeleben weder von vereinzelten starken Persönlichkeiten noch von formloser Spontaneität getragen werden soll. Wo Christus als Haupt geehrt, Verantwortung weise geteilt und gerecht ausgeübt wird, entsteht ein Raum, in dem Menschen aufatmen und wachsen können. Die Geschichte von Mose, Jethro und den eingesetzten Oberhäuptern lädt dazu ein, vorhandene Strukturen nicht pauschal zu idealisieren oder abzulehnen, sondern sie fortwährend auf ihren Ursprung und ihre Frucht hin zu prüfen. Dienen sie dem Bau von Gottes Wohnstätte unter uns, oder kreisen sie um sich selbst? In dieser Prüfung bewahrt der Herr seine Gemeinde und führt sie in eine Ordnung, die sein Reich widerspiegelt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.